HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Karin Röder und zu Gast ist heute der Schriftsteller und Dramatiker Ferdinand von Schirach. Seit seinem ersten Werk Verbrechen steht er in den Bestsellerlisten. Damals war er noch Strafverteidiger. Viele Bestseller folgten im Laufe der Jahre. Die Erzählbände Schuld und Strafe zum Beispiel. In 40 Sprachen wurden seine Werke übersetzt. Und das Theaterstück Terror wird inzwischen auf etlichen in- und ausländischen Bühnen aufgeführt. Einige Werke wurden auch verfilmt, wie Schuld oder der Falcolini, der erst im April in die Kinos kam. Ferdinand von Schirach, herzlich willkommen bei Doppelkopf.
Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, und schön, dass es mal geklappt hat. Bis vor 10 Jahren haben Sie noch als Strafverteidiger gearbeitet und dann mit Mitte 40 eine neue Leidenschaft entdeckt, nämlich das Schreiben. Warum haben Sie so lange damit gewartet?
Also die Antwort ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Wenn wir uns unser Leben anschauen, dann ist es ja tatsächlich so, dass die großen Linien erst in der Rückschau einen Sinn ergeben und Bedeutung gewinnen, während wir so von Tag zu Tag leben und das, was Thomas Mann die Forderungen des Tages genannt hat, erfüllen, wird uns das nicht klar, sondern wir versuchen, so kleine Ziele zu erreichen. Und bei mir ist es so, wenn ich heute zurückschaue, dass mir die Zeit als Anwalt wie eine Zwischenzeit vorkommt und dass das Schreiben das Eigentliche ist. Als ich sehr jung war, wollte ich unbedingt einen künstlerischen Beruf ergreifen und stellte mir aber immer vor, dass das im Elend endet, in irgendwelchen feuchten Kellern mit Lungenentzündung, und alle sagten das.
Brotlose Kunst.
Eine brotlose Kunst, und deswegen habe ich dann Jura studiert und war eben diese 20 Jahre oder 25 Jahre Anwalt.
Das war ja auch nicht ganz nutzlos, nehme ich mal an. Sie haben eben den Begriff Zwischenzeit gewählt. Das gefällt mir, denn eine Zwischenzeit ist ja keine nutzlose Zeit. Sie führt ja zu was.
Ja, natürlich. Ich möchte es auch überhaupt nicht missen. Ich war gerne Anwalt, aber es war, obwohl ich das alles gerne gemacht habe und ich gerne im Gerichtssaal war und gerne Zeugenbefragungen gemacht habe und all so etwas, war es immer so, dass etwas fehlte und dass es nie ganz vollständig war. Und tatsächlich, vielen Menschen geht das so, aber mir ging es damals auch so, am Anfang, wenn man einen Beruf neu beginnt, dann ist es ja oft so, dass man nicht eins ist mit diesem Beruf. Und ich erinnere mich an die Anfangszeit, wo ich immer dachte, ja, eigentlich bist du gar kein Anwalt, du spielst einen Anwalt und du tust so, als wärst du Anwalt. Und irgendwann kommst du morgens ins Gericht und fliegst auf. Ja, und alle sagen, das ist gar kein Anwalt. Und das ist ein merkwürdiges Uneinssein mit dem Beruf. Aber ich glaube, nicht ganz wenige Leute haben das. Aber seltsamerweise, mit dem Schreiben ist es ein bisschen anders. Im Schreiben denke ich irgendwie, das ist das Richtige. Die Zweifel bleiben, ja. Und die sind ja in dem Beruf als Schriftsteller noch viel, viel schlimmer als in dem als Anwalt.
Sind denn die Zweifel nicht auch der eigentliche Treibstoff, gerade in dem Beruf als Schriftsteller?
Ja, also Treibstoff nicht, aber tatsächlich entsteht alle Kunst, glaube ich, daraus, dass man sich selbst unsicher mit der Welt ist. Ja, man versucht, die Welt zu ordnen und zu begreifen. Und das macht man eben, indem man schreibt oder musiziert oder malt. Man versucht, sich so die Welt zu eigen zu machen. Also das Seltsame ist, es funktioniert auf Dauer trotzdem nicht. Und bei jedem Buch fängt man neu an. Aber selbst Menschen, die so sehr überzeugt von sich wirkten, wie beispielsweise, ich habe es eben schon erwähnt, aber wie Thomas Mann, waren ja im Grunde genommen extrem unsichere Menschen. Und eigentlich ist das auch klar, wenn man ganz in sich selbst ruht und ganz in der Welt ruht, gibt es keinen Grund dafür, neue Personen zu erfinden in Büchern, weil man ist ja zufrieden mit denen, die man hat.
Das stimmt.
Und deshalb ist das immer so ein Ursprung, und auch bei allen Künstlern, mit denen ich gesprochen habe, selbst bei weltberühmten Menschen, verschwindet das nie ganz. Und wenn man noch einen Schritt weiter geht und überlegt, woher das kommt, das ist dann fast nicht mehr zu erklären. Aber es ist, am Ende ist das eine Verletzung, die irgendwann mal stattgefunden haben muss und die so dazu führte, dass man uneins wurde mit der Welt. Mhm. Also Ernest Hemingway schrieb mal an Scott Fitzgerald, ziemlich, als sie beide so anfingen zu schreiben, schrieb er ihm mal, du musst erst tief verletzt sein, um wahrhaftig schreiben zu können. Mhm. Und das ist ein seltsamerweise wahres Satz. Interessanterweise war Scott Fitzgerald immer ein bisschen sauer auf Hemingway, weil er gerne am Krieg teilgenommen hatte und aber das nicht konnte. Also er wurde ausgemustert und hat deswegen diese verletzenden, also die von außen verletzenden Erfahrungen nicht gemacht.
Welche Verletzung, glauben Sie, war das bei Ihnen, Herr von Schirach?
Das kann ich überhaupt nicht sagen. Das kann ich wirklich nicht sagen. Aber ich weiß schon von mir, aber es ist so irre langweilig, über mich selbst zu sprechen, aber ich weiß schon von mir, dass ich immer das Gefühl hatte, nicht ganz dazu zu gehören, dass irgendetwas nicht vollständig war. Und das war schon als Kind so, als ich ins Internat kam, war das schon so.
Interessant.
Und wissen Sie, um nicht über mich selbst zu sprechen, tatsächlich ist es so, es gibt ja nicht mehr so wahnsinnig viele Menschen, die lesen. Aber bei den Lesern ist das auch oft ein Grund, dass sie nicht ganz vollständig mit der Welt sind und dass sie so das Gefühl haben, ganz passen sie nicht rein. Und deswegen lesen sie, um diese Erfahrung zu haben, dass es noch andere gibt.
Das Buch, das ihr Leben trifft, schließt dann diese Lücke.
Genau, ja, genau.
Ja, ja, Herr von Schirach.
Oder versucht sie zu schließen.
Versucht sie zu schließen.
Gelingen tut das nicht.
Sie haben immerhin mit Mitte 40 dann Ihre Leidenschaft, das Schreiben, entdeckt. Andere Männer würden die Frau wechseln oder sich einen Rennwagen anschaffen oder Ähnliches.
Ja,
allerdings, Sie haben erst vor 5 Jahren Ihre Kanzlei verlassen. Hatte das was mit diesen feuchten Keller zu tun, von denen Sie anfangs sprachen? Das Gefühl, oh, lieber noch ein Netz mit doppeltem Boden?
Nein, ich, das ist eine sehr lustige Idee. Das ist tatsächlich so, dass das nicht mehr gegangen wäre. Also stellen Sie sich mal vor, ich wäre dann noch in einem Prozess und hätten diese Verfahren irgendeine Aufmerksamkeit erfahren, die ihnen gar nicht zukommt und wo es dann eine Belastung für den Mandanten wäre. Und das kann man niemand zumuten und deswegen habe ich einfach aufgehört. Aber ich habe auch die 5 Jahre davor, bin ich schon nicht mehr aufgetreten, sondern habe nur so ein bisschen beraten.
Ferdinand von Schirach ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und in Ihrem Buch erzählen Sie dennoch einiges von sich, obwohl Sie ja eben sagten, das mögen Sie gar nicht so gerne. Das fängt schon bei dem Titel an, Kaffee und Zigaretten. Ihr Lebens- und Schreibenselixier. Haben Sie dennoch mal versucht, sich das Rauchen abzugewöhnen?
Ja, habe ich mal. Und das war noch als Anwalt. Und da haben am zweiten Tag alle in der Kanzlei gesagt, ich soll unbedingt wieder anfangen.
Waren Sie so unleidlich?
Ja, ich bin also wirklich ein ruhiger Mensch. Aber das war dann nicht angenehm, glaube ich, für alle.
Könnten Sie heute, sind Sie ja nicht mehr als Anwalt tätig, sondern Sie sind Schriftsteller. Könnten Sie etwa ohne Zigaretten oder vielleicht auch ohne Kaffee gar nicht schreiben? Oder haben Sie das Gefühl, dass es so wäre?
Also das würde mir sehr schwer fallen, weil das sind ja so Rituale, die man hat. Man steht auf und macht einen Kaffee und dann raucht man eine Zigarette und dann schreibt man weiter und so. Und wenn diese Rituale wegfallen, dann wird es so ein bisschen ärmlich, dann muss man irgendwas anderes machen. Aber tatsächlich geht es auch noch um etwas anderes, nämlich wenn Sie sich unsere Welt heute anschauen, dann ist es ja so, dass wir dauernd gegängelt werden. Ja, also es gibt
zum gesunden Leben.
Zum gesunden Leben, aber auch sonst zu allem. Ja, es gibt Hunderte von Geh- und Verboten, egal was Sie machen. Also wenn Sie sich ins Flugzeug setzen, ich habe es neulich gezählt, es sind also vom Betreten des Flughafens bis zum Aussteigen und Verlassen eines anderen Flughafens haben Sie über 50 Geh- und Verbote und zwar sinnlosester Art. Also zum Beispiel sitzen Sie im Flugzeug und Ihnen wird gesagt, bei Start und Landung müssen Sie das Tischchen hochklappen. Also wenn ein Flugzeug abstürzt, ist es vollkommen gleichgültig, ob das Tischchen hochgeklappt war oder nicht. Und so werden Sie von lauter Vorschriften bedrängt. Und der Raucher ist der bedrängteste Mensch überhaupt. Der darf ja nirgendwo mehr rauchen. Ja, also selbst auf der Straße wird er schon komisch angeschaut. Es gibt die Diskussion, ob der Raucher noch in einem Park rauchen darf. Also ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Ich war in München in einem Hotel, 4 Jahreszeiten, in das ich, schon als Kind waren wir immer dort. Und in den 4 Jahreszeiten gibt es einen Raucherraum neben dem Concierge. Und ich bin in diesen Raucherraum gegangen und wollte einen Kaffee. Und dann sagte der Kellner, er dürfe mir keinen Kaffee in den Raucherraum bringen, sondern er müsse den Kaffee vor dem Raucherraum auf ein Tischchen stellen und dann müsste ich rauskommen und den Kaffee in
das
den
ist
Raucherraum.
Ja, unglaublich.
Ja, und es geht noch weiter. Und dann sagte ich, gut, okay, machen wir so, sagen Sie mir, wenn der Kaffee da ist. Sagte der Kellner, nein, das darf ich auch nicht. Also er darf nicht den Raucherraum betreten, weil der Kellner sofort an Lungenkrebs sterben würde, wenn er den Raucherraum betritt, sondern ich muss alle paar Minuten rausschauen, ob der Kaffee schon dasteht. Und so ist unsere Welt. Und der Titel ist so ein bisschen dagegen, also der Titel des Buches. Und es ist auch so, dass für mich der Rauch, also der Geruch von Zigarettenrauch und Zigarrenrauch, mich so ein bisschen an meine Kindheit erinnert. Ja. Damals rauchten ja alle Menschen. Es war ja vollkommen üblich. Und das ist ja tatsächlich so etwas, was ich immer wieder ein bisschen versuche zusammenzufügen. Aber was auch, übrigens auch nicht gelingt. Aber das ist so die Idee des Titels.
Ja. So ein Geborgenheitsgefühl, was durch den Geruch dann wieder entsteht. Ja, nicht umsonst, Herr von Schirach, haben Sie ein ganzes Kapitel in Ihrem Buch Kaffee und Zigaretten dem Rauchen gewidmet, beziehungsweise Helmut Schmidt, der ehemalige Bundeskanzler, der ja für Sie der Idealraucher war, der immer und überall geraucht hat. Und wenn die eine Zigarette aus war, dann hat er sich schon wieder die nächste angezündet.
Nein, wenn die eine Zigarette aus war, dann hat er Schnupftabak genommen, was wirklich ekelhaft ist, und danach die nächste Zigarette geraucht. Also der Schnupftabak dazwischen, das war wirklich widerwärtig. Also das mache ich nicht.
Ja. Das war kein schönes Ritual. Nein. Naja, gut, wenn Sie so weitermachen und darüber auch 92 Jahre alt werden und noch ein paar gute Bücher schreiben in der Zeit, dann weiter so, Herr von Schirach. In Kaffee und Zigaretten schreiben Sie scheinbar alltägliche, skurrile Situationen, die Sie in Ihrem Umfeld beobachtet haben oder erlebt haben. Wir erfahren etwas über Einsamkeit, Heimat, Verlust von Menschen, Kunst, Glück, über männliche Grundsätze oder wie Sie Mick Jagger begegnet sind und was Sie an Otto Schily oder an dem Filmemacher Michael Haneke bewundern. Nur mal schreiben Sie ich, mal er. Nur, wer ist er, wenn nicht ich, beziehungsweise Sie selbst, Herr von Schirach?
Ja, das ist schon, also so die erste und die letzte Geschichte und eine Geschichte, die zwischendrin ist, das sind schon sehr autobiografische Geschichten, aber mir war das zu direkt, die in der Ich-Form zu schreiben. Und es geht da auch darum, so ein bisschen Distanz zu sich selbst zu haben. Also ich finde so die Selbstbeobachtung, diese dauernde Selbstbeobachtung, wie man auf irgendetwas reagiert, finde ich tatsächlich etwas langweilig. Ja, also die meisten Männer, also mehr als Frauen habe ich das Gefühl, sind ja dauernd mit sich selbst beschäftigt und mit ihrer Wirkung. Und das finde ich so ganz leicht unerträglich.
Ja, und glauben Sie, Sie sind beschäftigt mit Ihrer Wirkung auf andere Frauen oder auf andere Männer?
Ich habe keine Ahnung. Also mir kommt es ein bisschen, ja oft ein bisschen kindisch vor und nicht so sehr angenehm. Also ich musste diese Geschichten erzählen, insbesondere die erste Geschichte, da geht es so um meine Kindheit und einen Suizidversuch.
Ja, Sie kommen gleich zur Sache und erzählen von Ihren großbürgerlichen, doch traurigen Kindheit und diesen Suizidversuch mit der Schrotflinte, die Gott sei Dank nicht geladen war, weil Sie betrunken waren. Was hat Sie denn da so lebensmüde gemacht?
Also traurige Kindheit stimmt nicht. Es ist ja tatsächlich so, dass wir Kindheit nicht beurteilen, während wir sie erleben. Wenn wir Kinder sind, ist alles, was passiert, neu. Ja, wir erleben alles neu. Und wir beurteilen das überhaupt nicht. Ja, also Kinder sagen niemals, meine Kindheit ist glücklich oder unglücklich oder so etwas, sondern Kindheit ist erstmal so, wie sie ist, fertig. Ja, und erst später, wenn wir erwachsen sind und da drauf schauen, beurteilen wir diese Kindheit irgendwie und sagen, das ist eine schöne oder schlechte. Aber das stimmt nicht. Also Kinder erleben nur ihre Kindheit.
Und im Nachhinein haben Sie das als traurig bewertet? Nein, oder auch nicht?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur gesagt, es gibt keine glückliche Kindheit, weil Glück so eine Bewertung ist. Und das ist ein Klischee, zu sagen, jemand hat eine glückliche oder unglückliche Kindheit. Es besteht aus ganz... Ich war neulich bei Anselm Kiefer in Südfrankreich.
Dem Maler?
Großen Maler. Und Anselm Kiefer ist 1945 in den letzten Kriegstagen geboren. Und man würde sich vorstellen, so eine Kindheit von jemandem, der in Trümmern aufwächst, wo es gar nichts mehr gibt, muss eine schreckliche Kindheit sein. Mhm. Und Anselm Kiefer sagt von sich selbst, es war eine sehr glückliche Kindheit.
Ja, da reden ja viele Nachkriegskinder von dem sogenannten Abenteuerspielplatz, den sie in den Trümmern hatten. Ja, aber es gibt auch andere, die erst viel später als Erwachsene merken, welchen Einfluss das auf ihr Leben hatte, auch welchen negativen Einfluss
das auf ihr Leben hatte. Und damit haben Sie vollkommen recht. Es gibt natürlich Traumatisierung in der Kindheit, alles Mögliche. Aber es ist trotzdem in allererster Linie ein Erleben und kein Beurteilen. Und so war das gemeint.
Und warum haben Sie zur Schrotflinte gegriffen?
Also das ist sehr schwer, das jetzt zu erklären. Es ist, glaube ich, besser, wenn man die Geschichte liest, dann versteht man das eher. Da kam so viel zusammen. Und tatsächlich ist es so, ich versuche ja in dieser Geschichte zu erklären, was Depressionen sind. Und die meisten Menschen verbinden mit der Idee der Depression, dass das so eine Art Traurigkeit ist, eine schlimme Traurigkeit oder so etwas. Und Depressionen sind aber etwas völlig anderes. Das ist eine Disposition im Gehirn, die einen sozusagen zu einem Ende bringt und die sich nicht vergleichen lässt mit irgendwelcher Niedergeschlagenheit, weil die Freundin einen verlassen hat oder sonst irgendetwas.
Sie bekennen sich ja ganz offen auch dazu, dass Sie Depressionen haben. Und es gibt auch ein Kapitel in Ihrem Buch, wo Sie dieses Gefühl beschreiben, was Sie da hatten im Zusammenhang mit einer Griechenlandreise. Ich zitiere jetzt, da schreiben Sie, es ist das Gefühl, als würde ich in meinem Zimmer liegen und von der Decke beginnt Öl zu tropfen und man sinkt gleich in das Öl ein.
Ja, so ähnlich habe ich es beschrieben. Das ist eben in dieser ersten Geschichte. Und man muss sich das so vorstellen, also jeder beschreibt das bestimmt anders, aber bei mir ist es so, dass so der ganze Körper von Öl bedeckt ist und alles, also jedes Möbelstück, der Boden, die Wände, alles seine Struktur verliert und glatt wird. Und dann schwappt das Öl in das Gesicht und verbindet sich mit dem Körper. Also die Zellen werden sozusagen zu Öl und am Schluss ist man selbst Öl. Wenn ich das jetzt so erkläre, ist es schwächer als in der Beschreibung. Aber das ist eine Möglichkeit, Depressionen zu beschreiben. Und ich habe das deshalb gemacht, damit man mal ein bisschen versteht, dass das keine Traurigkeit ist, sondern etwas anderes.
Kinder können natürlich auch schon Depressionen haben und sie waren betrunken. Sie haben wahrscheinlich zu tief ins Glas geschaut, sich die Flinte genommen und gar nicht gemerkt, dass sie nicht geladen war. Trinken Sie deshalb heute keinen Alkohol mehr?
Nein, ich trinke keinen Alkohol, weil fast alle, also ich finde diese Situation, in dem man die Selbstkontrolle verliert, unangenehm. Und ich finde die Entäußerung, die Menschen, die betrunken sind, das ist mir fremd und mag ich einfach nicht. Mhm. Das ist der Grund.
Nur diese depressiven Episoden haben sich offensichtlich bis heute fortgesetzt. Tun Sie etwas dagegen und was tun Sie dagegen?
Also um das klar zu sagen, man kann heute Depressionen behandeln und man kann sie sehr, sehr gut behandeln. Die Medikamente sind nicht wie vor 20 Jahren alle so unglaublich brutal, sondern man kann das recht gut und sensibel einstellen. Und es ist notwendig, wenn das jetzt jemand hört, es ist notwendig, zu einem Arzt zu gehen und das behandeln zu lassen. Es geht nicht von selbst weg und es ist nicht wie Schnupfen oder so etwas. Und das Leben wird, wenn man Antidepressiva nimmt und die gut eingestellt sind und das die richtigen das muss man leider ein bisschen probieren, wenn das die richtigen sind, wird das Leben sehr viel besser. Das muss man erst mal wissen. Und man darf sich überhaupt nicht scheuen davor, zu einem Arzt zu gehen. Das ist nichts Schlimmes. Es tut auch nicht weh. Man muss dazu wissen, wenn man mit solchen Medikamenten eingestellt wird, ist es etwa so 1-2 Monate unangenehm und man hat so einen trockenen Mund und fühlt sich blöde und so weiter. Aber es wird dann sehr viel besser. Ja.
Das sagt Ferdinand von Schirach. Und über unsere Unterhaltung ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Wir kommen jetzt zu Ihrem ersten Musikwunsch, der auch so ähnlich heißt, As Time Goes By. Und der stammt von Brian Ferry. Was verbinden Sie mit dieser Musik?
Einfach nur tolle Musik. Ich mag Brian Ferry wahnsinnig gerne. Mhm. So ein Gentleman unter den Musikern. Und ich höre das einfach gerne. Das ist wirklich große Musik.
The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
As Time Goes By mit Brian Ferry. Gewünscht hat sich diese Musik Ferdinand von Schirach und heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr von Schirach, Sie haben eben ein bisschen auch von Ihrer Kindheit erzählt, haben erwähnt, dass Sie im Internat waren. Sie sind mit 10 Jahren ins Internat gekommen, St. Blasien, das von Jesuiten geführt wird. Sind Sie freiwillig dorthin gegangen?
Das ist eine sehr lustige Frage. Das war so, ich bin so kurz vor meinem 10. Geburtstag dorthin gekommen und bei uns sind alle in der Familie immer auf Internate gegangen.
Ach ja. Mhm.
Und früher war das Internat Rossleben, das damals in der DDR lag, also nicht mehr zugänglich war. Und in der Bundesrepublik gab es dann noch Salem und St. Blasien, die in Frage kamen. Und Salem, das war damals so ein bisschen, dachten meine Eltern, wäre noch ein bisschen wild gewesen. Und die Jesuiten waren ja immer so Erzieher der Menschheit und deswegen bin ich dann nach St. Blasien gekommen.
Also für Sie stand das gar nicht außer Frage, dass Sie da hingehen würden?
Nein, überhaupt nicht. Das war so normal oder relativ normal. Ich habe nicht darüber nachgedacht.
Haben Sie sich denn dort wohlgefühlt?
Also das kann man mit Sicherheit nicht so pauschal beantworten. Es war vieles merkwürdig. Also Sie müssen sich vorstellen, ich bin ja auf dem Land aufgewachsen, in der Familie meiner Mutter und dort war das so ein sehr ruhiges und langsames und stilles und weites Leben. Also es gab, es ist nie etwas passiert, so kann man es eigentlich am besten beschreiben. Das war so ein Landschaftspark mit verschiedenen Häusern, in denen meine Familie wohnte und man ging auf die Jagd und es gab eine Gärtnerei, aus der alles Essen mehr oder weniger gab. Und das war aber so ein sehr stilles, ruhiges Leben. Und dann kam ich in das Internat und das war genau das Gegenteil, weil ich plötzlich mit 30 anderen Jungen in einem Schlafsaal lag. Und Sie müssen sich das so vorstellen, es waren 2 Schlafsäle, jeweils mit 30 Kindern. Und dazwischen war ein Waschraum und da hingen 60 Waschbecken an der Wand. Und es gab nur kaltes Wasser und im Winter war es oft so kalt, dass aus den Wasserhähnen neben dem Wasser kleine Eiskristalle mit rauskamen. Es war, also meine Erinnerung an das Internat, als ich klein war, ist hauptsächlich, dass es wahnsinnig kalt war, also im Winter. Und es waren 6 Monate Winter. Und wie alles im Leben gab es so Dinge, die wunderbar waren und Dinge, die furchtbar waren. Und zu den wunderbaren Dingen gehörten diese sehr engen Freundschaften, die man damals hatte und die sich im Leben nicht mehr wiederholten. Und bei diesen Freundschaften war es so, dass es, weil wir ja alle vollkommen gleich waren in dem Internat, wir hatten sogar die gleiche Anzahl an Unterwäsche und an Pullovern und Hosen und so weiter, es gab überhaupt keine Unterschiede und man war nur der man selbst war und sonst nichts. Und diese Freundschaften waren, weil man eben Tag und Nacht sozusagen zusammen war, von einer besonderen Intensität. Und das ist vielleicht auch der Hauptunterschied zu einer staatlich-öffentlichen Schule, dass es sozusagen dieses, diese Enge gab.
Also in dieser geschlossenen Gesellschaft, in diesem geschlossenen Raum waren alle gleich und es gab dann auch innerhalb dessen keine Standesunterschiede, wie es sie ja draußen gegeben hätte.
Nein, überhaupt nicht. Also das gab es, als wir klein waren, wirklich überhaupt nicht. Ja. War nicht vorstellbar. Wäre auch albern gewesen.
Ja, Herr von Schirach, einige dieser Freunde aus der Schulzeit oder aus dem Studium, Sie sagten eben, das hat es so nie wieder gegeben, solche Freundschaften. Im Buch tauchen 2, 3 wieder auf, die Sie dann nach Jahren in irgendwelchen Zusammenhängen wieder treffen. Und über allen Geschichten, die Sie schreiben, liegt Ihre juristische Kernkompetenz. Sie verteidigen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, setzen sich ein für Recht und Gerechtigkeit. Und manche Kritiker und Leser schätzen ihren unverschnörkelten Stil, weil sie nicht Partei nehmen. Ich finde, sie protokollieren die Dinge, die sie beobachten. Ist das die juristische Schule?
Nein, Juristen arbeiten völlig anders und schreiben auch völlig anders. Also als ich jung war, wollte ich über die juristische Sprache promovieren, weil mich das sehr interessierte, wie die juristische Sprache sich von der Alltagssprache entfernt hat und wie gefährlich das ist. Also wenn Richter eine bestimmte Sprache benutzen, meinen sie damit etwas vollkommen anderes wie in unserer Alltagssprache. Wenn zum Beispiel ein Richter von Schuld spricht, meint er damit ein ganzes juristisches Gebilde, was sich in der Alltagssprache nicht abbildet. Und dieser Unterschied könnte gefährlich werden, weil die Urteile dann auch oft nicht mehr verstanden werden. Und wenn Urteile nicht mehr verstanden werden und das Rechtssystem nicht mehr verstanden wird, dann wird es eng mit einem Staat. Aber ich protokolliere, glaube ich, überhaupt nicht, sondern ich versuche, die Dinge zu beschreiben. Es ist ja immer die Frage, wie man schreibt. Und man kann sich ja keinen Stil ausdenken, außer man ist ein bisschen verrückt. Aber eigentlich schreibt man so, wie man ist. Und ich versuche, die Dinge eben so klar wie möglich zu sagen. Ich glaube, tatsächlich ist das Allerschwierigste. Wir können sehr einfache Dinge sehr, sehr kompliziert ausdrücken und das Schwierige ist aber, etwas sehr Kompliziertes einfach auszudrücken. Mhm. Und das erfordert viel Bemühen. Also Sie müssen sich vorstellen, ich schreibe etwa 3,5 Stunden am Tag und in diesen 3,5 Stunden schreibe ich eine Seite, was nicht sehr viel ist. Und diese eine Seite schreibe ich wieder und wieder und wieder um. Also jeder Satz ist
10, 20. Die jeweils vorherige Fassung?
Nein.
Oder wird die sofort gelöscht?
Nein, in der arbeite ich und ich habe kein Programm, das die verschiedenen Versionen speichert. Und so ein Satz, den Sie lesen jetzt in einem Buch, der ist 20, 30 Mal umgeschrieben und der klingt für Sie einfach und das soll er auch sein. Das ist das, worum es eigentlich geht. Wir können das sehr gut sehen in der Philosophie. Wenn Sie einen englischen Philosophen oder einen amerikanischen Philosophen von heute lesen, dann können Sie den lesen oder fast lesen wie einen Roman. Sie verstehen sofort, was er sagt. Das sind einfache Sätze, wenn Sie zum Beispiel Dworkin nehmen oder Michael Sandel, der wirklich auch ein großer Mann ist, dann lesen Sie das und verstehen sofort alles, was er schreibt. Wenn Sie einen deutschen Philosophen nehmen, brauchen Sie ein Wörterbuch dazu. Sie verstehen nicht, was er meint. Und das begann so, ja, ich glaube, mit Hegel, wo man wirklich dann Schwierigkeiten hat, überhaupt zu verstehen, was gemeint ist. Und das ist aber nicht richtig, weil ich schreibe ja nicht für irgendeinen Fachzirkel, für 8 Leute an der Uni, die das so gerne lesen. Ich möchte gelesen werden von so Leuten, wie ich es selbst bin. Und deswegen muss man es klar und einfach machen. Und dann kommt noch etwas anderes dazu. Sie kennen das von sich selbst. Wenn Sie sich bemühen, etwas so einfach wie möglich zu beschreiben, werden Ihre eigenen Gedanken auch klarer, weil Sie merken, wo Sie einen Fehler machen. Wenn Sie es wahnsinnig kompliziert ausdrücken, merken Sie Ihre eigenen Fehler nicht mehr.
Sagt der Schriftsteller Ferdinand von Schirach bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr von Schirach, ich bleibe noch ein bisschen bei den Gesetzestexten, denn wir feiern ja in diesem Jahr 70 Jahre Grundgesetz, in aller Welt bewundert, in aller Welt beliebt. Und ich habe den Eindruck, auch von den Deutschen selbst oder den Menschen, die in Deutschland leben, mehr und mehr wieder anerkannt. Und das war ja eigentlich, oder ist es immer noch, ein Provisorium. Finden Sie das gut so?
Also, da lässt sich Verschiedenes zu sagen. Zum einen ist es so, dass die meisten Menschen das Grundgesetz gern haben, auch wenn sie nicht genau wissen, was drinsteht. Und das ist etwas sehr Positives, weil es, weil damit ausgedrückt ist, dass es ein Bekenntnis zur Verfasstheit des Staates ist. Tatsächlich ist es vollkommen egal, ob irgendetwas ein Provisorium ist oder nicht, sondern es geht im Wesentlichen darum, dass eine Verfassung lebendig ist. Wissen Sie, wir könnten das Grundgesetz genauso wie es ist, auch in einer Diktatur verwenden. Es würde gar nichts ändern. Es geht darum, wie die Bevölkerung und wie die Gerichte diese Sätze, die im Grundgesetz stehen, das sind nicht so viele in den ersten 20 Artikeln, wie die sie auslegen und was sie daraus machen. Und deswegen muss man immer, wenn man das Grundgesetz betrachtet, auch das Bundesverfassungsgericht sich anschauen. Diese großen, wichtigen Artikel in den Anfangsjahren des Verfassungsgerichts, oft auch gegen die Politik, Adenauer hat sehr geschimpft über das Bundesverfassungsgericht, ausgelegt haben und damit diesen Staat ganz entscheidend geprägt haben. Und natürlich die Väter und Mütter, es waren übrigens auch Frauen.
Ich glaube, drei Frauen waren dabei.
Leider nur drei. Aber die Mütter und Väter des Grundgesetzes, die haben natürlich ein wunderbares Verfassungswerk geschaffen. Aber das wäre überhaupt nichts wert, wenn wir es nicht dauernd mit Leben füllen würden. Und das tun wir durch unsere Verfassungswirklichkeit, so nennt man das. Und tatsächlich lebt, so sagte es mal Böckenförde, das war ein großer Staatsrechtler in der Nachkriegszeit, tatsächlich lebt eine Verfassung von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann. Also die Freiheit, die kann ein Gesetzgeber zwar schützen und fördern, aber er kann sie nie mit Zwang durchsetzen, ja, weil er sich selbst damit zerstören würde.
Dann wäre es ja letztlich auch keine Freiheit mehr.
Genau, dann ist es nämlich keine Freiheit mehr. Und das müssen wir selbst tun. Und deswegen ist die Zustimmung zum Grundgesetz, auch wenn man nicht genau weiß, was da drin steht, etwas sehr Positives.
Ja. Und davon abgesehen, nichts zählt länger als ein gutes Provisorium. Ferdinand von Schirach heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und wir gehen gleich über zum ersten Artikel in diesem Grundgesetz. Die Würde. Für Sie die zentrale Errungenschaft Europas. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie beschreiben in Ihrem Buch eine Situation, wo genau diese Würde in Frage gestellt wird. Eine Frau, die Sie im Zug treffen, eine Politikerin, die einen Shitstorm über sich ergehen lassen musste. Sie ist krank geworden. Sie hat sich aus der Politik schließlich zurückgezogen. Und Auslöser war ein Satz, den sie öffentlich gesagt hat, und zwar der Satz, auch Kinderschänder müssen ein Recht auf Rehabilitierung bekommen. Es geht also um die Würde, die ja nur dann Würde ist, wenn sie für alle Menschen gilt, auch für diejenigen, die sich besonders schwer schuldig gemacht haben.
Ja, das ist richtig. Also die Würde ist tatsächlich ein zentraler Begriff, ist ja auch im Grundgesetz an erster Stelle und das nicht durch Zufall. Und der Satz, die Würde ist unantastbar, bedeutet letztlich, dass wir sie nicht antasten dürfen und dass wir alles dafür tun müssen, dass sie nicht angetastet wird. Aber tatsächlich wird sie
natürlich, wird immer wieder angetastet.
Wird sie immer wieder angetastet und dagegen muss man sich wehren. Und die Frage ist natürlich, alle möglichen Menschen sprechen dauernd von der Würde und dass die Würde verletzt ist und so weiter. Und wir müssen aber erstmal überlegen, was heißt das eigentlich? Ja, was bedeutet dieser Begriff?
Was meinen Sie?
Es ist tatsächlich so, dass dieser Begriff, der übrigens von Kant stammt und dann aber eine Auslegung auch durch die moderne Justiz gefunden hat, der bedeutet in allererster Linie, dass niemand Objekt eines Staates sein darf. Also der Staat darf nicht über ihn verfahren wie ein Objekt, sondern er hat immer Subjektqualität. Ja, es ist immer ein Mensch. Die Würde ist nichts wie ein Arm oder wie ein Bein. Es ist nicht fest verbunden mit dem Menschen, sondern das ist eine Erfindung. Wir haben sozusagen, und das ist das Großartige daran, etwas erfunden, was wir fest mit jedem Menschen verbinden. Und zwar vollkommen egal, auch mit einem Baby, auch mit einem geistig Behinderten, auch mit einem Mörder, mit furchtbaren Leuten und eben mit uns, ganz normal.
Also heißt es, wir müssen nicht nur oder ausschließlich unsere eigene Würde wahren, sondern vor allen Dingen auch die Würde des anderen.
Ja, ja, natürlich. Und wir dürfen eben niemanden zu einem Objekt machen. Mhm. Und wenn diese Politikerin gesagt hat, dass auch Sexualstraftäter die Chance der Rehabilitierung haben müssen, dann bedeutet das letztlich, auch das sind Subjekte, auch das sind Menschen, das sind keine Aliens, die wir wie Abfall behandeln dürfen, sondern auch sie haben eine Subjektqualität. Und tatsächlich ist das, insofern haben Sie da recht, wenn meine Bücher eine Bedeutung haben sollten, dann liegt sie tatsächlich darin, dass sie versuchen, diese Würde des Menschen, seine Freiheit und seine Vielfältigkeit zu verteidigen. Wissen Sie, die Würde, die macht es möglich, dass wir weniger hassen, sozusagen. Ja. Und sie ist lebensfreundlich, weil sie von unserer Endlichkeit weiß. Und letztlich werden wir durch die Würde in einem wahren und tiefen Sinn erst zu Menschen. Und deswegen ist die Würde als Ergebnis der Aufklärung für mich persönlich die große Erfindung der Menschheit. Natürlich war Schießpulver und Buchstaben und Buchdruck alles mögliche auch sehr wichtig. Aber die Würde ist so für die Entwicklung einer Gesellschaft, glaube ich, das Wichtigste.
Sagt Ferdinand von Schirach, gelernter Strafverteidiger und seit vielen Jahren der meistgelesene oder vielleicht auch der erfolgreichste Schriftsteller in Deutschland. Und ja, Sie mögen Bach sehr gerne, Herr von Schirach.
Sehr gerne, ja.
Die Cello-Suiten aus dem Bachwerke-Verzeichnis 1007. Und wir hören jetzt die Prälude in der Aufnahme von Jian Wang.
Ja, und das Tolle ist, Sie müssen genau hinhören. Und wenn Sie sich konzentrieren und nur diese Musik hören, dann können Sie hören, dass das ganze Leben in diesen 3 Minuten beschrieben wurde. Das ist wirklich außergewöhnlich.
Aus den Cello-Suiten von Johann Sebastian Bach. Ein Wunsch von Ferdinand von Schirach, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr von Schirach, Ihr Großvater war Baldur von Schirach, NSDAP-Reichsjugendleiter und später Gauleiter in Wien. Er war für die Deportation von 130.000 Juden verantwortlich und schließlich auch für deren Ermordung. Er saß 20 Jahre im Gefängnis, 1966 kam er frei. Sie hatten kaum Kontakt und er starb, als Sie 10 Jahre alt waren. Sie kannten ja seine Geschichte von Anfang an. Es war kein Familiengeheimnis, das war alles offen. Haben Sie sich für seine Taten so ein bisschen stellvertretend schuldig gefühlt? So ein Gefühl der Schuld, das eben nicht den Großvater, denn er hat ja seine Taten nie bereut, sondern Sie, den Enkel, in irgendeiner Form umtreibt?
Das sind 2 verschiedene Fragen, ehrlich gesagt. Also zum einen ist es so, dass Schuld, wie es mal der Bundesgerichtshof formuliert hat, Schuld immer persönliche Vorwerfbarkeit ist. Das bedeutet, das ist etwas, was Sie dem einzelnen Menschen, der diese Taten begeht, vorwerfen können. Und es gibt keine Generation vererbte Schuld. Also diese Schuld meines Großvaters ist letztlich die Schuld meines Großvaters und nicht meine Schuld. Das ist so eine Sache, die man sich auch selbst ganz klar machen muss.
Ich wollte gerade sagen, mussten Sie sich das auch an irgendeinem Punkt in Ihrem Leben auch ganz klar sagen selbst?
Naja, natürlich, weil, stellen Sie sich mal vor, Ihr Großvater wäre für die Ermordung von 180.000 Menschen verantwortlich. Mhm. Das ist natürlich etwas, was einen Menschen sein Leben lang begleitet und was in einer bestimmten Art und Weise auch seinen Charakter formt. Und mit Sicherheit bin ich auch aus Wut und Scham über die Taten meines Großvaters der geworden, der ich bin. Mhm. Aber was daraus folgt, das ist das Entscheidende, ist nicht Schuld, sondern Verantwortung, ein ganz anderer Begriff. Mhm. Und diese Verantwortung, die man sozusagen als Enkel oder Nachkomme von so einem Verbrecher hat, die wird man nicht los, sondern die ist Teil des Lebens.
Sie haben ja auch Verantwortung übernommen, Herr von Schiere, und zwar in der Form, als Sie die Kunstsammlung Ihrer Familie haben untersuchen lassen und dabei auch ja gleich zwei Skandale aufgedeckt haben. Was ist da passiert?
Das ist ja so, wissen Sie, wenn man so lange Strafverteidiger war wie ich, dann begreift man irgendwann, in einem Strafprozess wird kein Opfer wieder lebendig. Ja, also der Mann, der tot ist, ist tot, oder die Frau. Und die Nachkommen dieses Getöteten kriegen nie Genugtuung in einem Strafprozess. Aber das, was vielleicht helfen kann, ist eine genaue Aufklärung. Genau zu wissen, was passiert ist. Und genau zu sehen, wie die Dinge abgelaufen sind. Das ist das Einzige, was Opfern und Nachfolgern und Nachfahren von Opfern vielleicht helfen kann. Es muss gar nicht so sein, aber vielleicht kann das helfen. Und das ist vor allen Dingen das Einzige, was wir heute noch tun können, zumindest bei diesen Kunstfragen, bei dieser Raubkunst. Ja. Und ja, mehr ist das nicht. Das ist keine große Sache, sondern das ist ein kleiner Versuch, ein bisschen wieder etwas in Ordnung zu bringen.
Herr von Schirach, wir könnten noch über so viele Dinge sprechen. Dafür müssten wir noch 2 Stunden dranhängen. Sie schreiben im Moment wieder an einem neuen Buch und es wird auch bald wieder ein Theaterstück von Ihnen geben. Am 25. April ist die Premiere geplant, die wie bei Terror auch an 2 Theatern gleichzeitig stattfinden soll. Diesmal am Berliner Ensemble und am Schauspielhaus in Düsseldorf. Das Thema ist Sterbehilfe. Es geht letztlich wieder um die Frage, wer entscheidet über Leben und Tod. Und das Stück heißt Gott.
Ja.
Was haben Sie geregelt für den Fall der Fälle? Wie möchten Sie sterben?
Bei mir gibt es gar nichts zu regeln, weil ich keine Nachkommen habe.
Mhm. Nee, wie Sie sterben möchten, nicht was Sie vererben
wie
möchten.
Wie sterben möchte?
Ja.
Selbstbestimmt.
Das heißt?
Ja, also selbstbestimmt heißt im Grunde genommen, dass ich selbst darüber bestimmen möchte, wie und wann ich sterbe.
Haben Sie da schon Vorkehrungen getroffen, etwas geregelt?
Ja.
Okay. Noch leben Sie ja ganz gut von und mit dem Schreiben und im Dunstkreis von Kaffee und Zigaretten, so der Titel Ihres aktuellen Erzählbandes, erschienen im Luchterhand Verlag. Und wir schleichen uns dann jetzt mal ganz langsam raus mit einer Musik von Miles Davis, All Blues. Welche Bedeutung hat diese Musik für Sie, Herr von Schirach?
Oh, das kann ich nicht sagen, das ist so intim. Das kann ich Ihnen jetzt nicht in den verbleibenden 30 Sekunden erzählen. Für mich hat es beinahe die Qualität von Bach. Und wenn wir uns überlegen, was Kunst ist oder Literatur ist oder Musik ist und nach welchen Kriterien wir das beurteilen, deswegen auch meine Zusammenstellung mit vollkommen unterschiedlichen Jahrhunderten und unterschiedlichen Richtungen. Tatsächlich gibt es nur ein einziges Kriterium, wenn wir alles wegstreichen, was bleibt und was entscheidend ist für jede Kunstform. Und das ist, berührt es uns oder berührt es uns nicht. Und wenn es uns berührt, ist es gut. Wenn es uns nicht berührt, kann es alles Mögliche sein. Aber es ist dann nichts, was Teil unseres Lebens wird.
Ferdinand von Schirach war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Röder.